Virologen, Politiker und Medien starren täglich auf Inzidenzzahlen und Viren. Währenddessen vereinsamen Menschen, sind depressiv, aggressiv und panisch. Manche bringen sich um. Diese Krise ist auch eine psychische. Mir werden die letzten Jahre meines Lebens gestohlen. Das hat mir ein eigentlich sehr lebenslustiger Mann von 87 Jahren erzählt. Er hat keine Angst vor Corona, aber er leidet extrem unter den Einschränkungen. Alles, was sein Leben lebenswert gemacht hat, ist weg, um ihn zu schützen. Der Mann ist einsam und das ist viel mehr als alleine sein. Einsamkeit macht krank, deswegen gibt es in Großbritannien auch schon ein Einsamkeitsministerium. Angst, Einsamkeit, Aggression und Spaltung. Wie krank ist die deutsche Psyche? Darüber müssen wir reden. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Hans-Joachim Marz.
Hallo, ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und Facharzt für Psychotherapie und Psychoanalyse. Von 1980 bis zu Ihrem Ruhestand 2008 waren Sie Chefarzt der psychotherapeutischen und psychosomatischen Klinik im Evangelischen Diakoniewerk Halle. Sie haben die Hans-Joachim-Marz-Stiftung für Beziehungskultur und bekannt geworden sind Sie als Autor vieler Bücher, darunter Die narzisstische Gesellschaft, Das falsche Leben, Das gespaltene Land und Sie sind Mitautor von Corona-Angst, was mit unserer Psyche geschieht. Und darum geht es heute. Fangen wir mal mit den alten Menschen an, die Politik ja eigentlich schützen möchte, für die es diese Lockdowns und Kontaktbeschränkungen gibt und die jetzt einsam sind, weil sie keine Besuche mehr bekommen, weil es keine Pensionistentreffen gibt, keine Kartenrunden, gar nichts. Was bedeutet das für Menschen, die im letzten Viertel ihres Lebens stehen?
Also eine Frage, mit der ich mich selbst beschäftigt habe, weil ich ja auch in der Altersgruppe bin, also 78 Jahre, der besonders Gefährdeten, auch mit Vorerkrankungen. Und ich setze mich schon seit längerem mit der Frage auseinander, ja, wie kann man gut zu Ende kommen, einen würdevollen Tod und bei den verschiedenen Möglichkeiten, wie man sterben kann, ist mir besonders wichtig geworden, der Gedanke, die Überzeugung oder die Sicherheit, dass ich mal so sterben kann, dass ich in Beziehung bleibe. Also, dass ich nicht allein bin, nicht verlassen bin, sondern dass ich mich noch mit Dingen des Abschieds beschäftigen kann, des Dankes oder Dinge, die noch vielleicht gesagt werden müssen. Ich möchte auf jeden Fall begleitet sein. Also eine ziemlich bewusste und beziehungsgetragenes Ende finden. Und bei dem Gedanken, was wir jetzt gehört haben, dass man in einem Alten- oder Pflegeheim ist, allein und verlassen, das halte ich aus meiner Sicht für das Schlimmste, was mir in meinem Leben noch passieren könnte, ein Sterben erleiden zu müssen, so in der Verlassenheit. Also das halte ich für so unwürdig bis unmenschlich, dass unbedingt darüber in unserer Gesellschaft nachgedacht werden muss, wie mit den alten Menschen und den pflegebedürftigen Menschen besser umgegangen werden kann, als es gerade jetzt in dieser Pandemiezeit deutlich wird.
Ja, ich meine, das sind ja die Menschen, die geschützt werden sollen. Andererseits, gerade in den Alten- und Pflegeheimen, Sie haben es gesagt, die bekommen auch keinen Besuch mehr. Die Verwandten dürfen nicht mehr kommen, halt um das nackte Leben zu schützen. Aber was bedeutet das für den Lebenswillen von Menschen, die vielleicht krank in so einem Pflegeheim liegen, wenn keiner mehr kommen kann?
Ja, das ist nach meiner Erfahrung und Einschätzung mindestens so gefährlich und so schlimm, als man sich mit einem Virus infizieren könnte. Also Menschen sterben an Einsamkeit. Das ist mittlerweile auch zigmal belegt und bewiesen. Also es ist einfach ein Betrug, wenn man aus Gründen des Gesundheitsschutzes sagt, wir müssen die alten Leute schützen in dem Sinne, dass sie keinen Kontakt mehr haben dürfen. Das ist im Grunde genommen auch eine Art Todesurteil. Also da ist eine Einstellung politisch entstanden, die ist einfach unmenschlich. Die kann man nicht akzeptieren.
Kann man denn als alter, einsamer, kranker Mensch in einem Pflegeheim, wenn man eigentlich eh nichts mehr unternehmen kann, kann man dann auch beschließen zu sterben und stirbt man dann?
Ja, natürlich. Also diese ganze Problematik mit der Gefahr, dass vor allen Dingen ältere Menschen an Covid-19 sterben, habe ich mich auch beschäftigt. Und die Statistik sagt, dass Männer im Durchschnitt in Deutschland 78 alt werden und Frauen etwa 83 Jahre. Wir wissen, dass 90 bis 90% der Menschen, die an Covid-19 sterben, über 70 Jahre sind. Also wenn ich es mal ganz zynisch sage, sterben im Grunde genommen statistisch die Toten. Also dieser Gedanke, die alten Menschen besonders zu schützen, halte ich für absolut eine politisch falsche Entscheidung. Die Tatsache, dass man dann tatsächlich verlassen ist, einsam ist, das ist nicht nur unwürdig, sondern das beschleunigt tatsächlich eben auch das Sterben. Und wenn man in dem Alter ist, also über 80, oder wenn man körperlich hinfällig ist, wenn man pflegebedürftig ist, wenn man dement ist, ist es ja auch eine Tatsache, dass Menschen sterben wollen. Ich kenne das aus vielen Beziehungen zu alten Menschen, dass im Alter dann stirbt man natürlich auch an Infektionen, vorwiegend an Lungeninfektionen. Das ist aber etwas, was sozusagen zum Sterben oft dazugehört. Ja, woran stirbt man denn? Ja, und der Umstand, dass das jetzt als was ganz Furchtbares angesehen wird, dass man im hohen Alter an einer Infektion, einer Lungeninfektion sterben könnte, ist eine völlig falsche Vorstellung von der Art oder dem Bedürfnis, auch von Menschen zu Ende zu kommen. Also ja, woran stirbt man denn? Und man sollte eben Menschen auch die Freiheit lassen, an ihrer Erkrankung, an einer Infektion sterben zu können. Also bei mir und bei vielen anderen meines Alters gehört es dazu, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was ich medizinisch noch möchte, wenn ich in einem sehr bedrohlichen und hinfälligen Zustand bin und wenig Chancen auf weitere Lebensqualität habe, dann möchte ich auch keine besonderen medizinischen Maßnahmen akzeptieren, mich noch irgendwie für Tage oder Wochen am Leben zu erhalten. Das wäre für mich ein unwürdiger Umgang mit meinem Leben. Mhm.
Man hat ja generell den Eindruck im Moment, das Sterben soll besiegt werden, aber das wollen ja nicht die Alten, wie Sie gerade gesagt haben, sondern das sind die Jungen, die sagen nein und die haben vielleicht noch 10 gute Jahre hätten sie gehabt, wenn sie nicht Corona bekommen hätten, wo ich mich auch immer wundere, haben wir in unserer Gesellschaft ein Problem mit dem Tod?
Auf jeden Fall. Also dass über Sterben und die Art des Sterbens gesprochen würde oder der Tod als eine eben Tatsache, mit der wir ständig umzugehen haben, dass das geschehen würde, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, es herrscht tatsächlich eine Verleugnung, eine Abwertung dieses Gedankens. Man hört dann immer, wenn jemand mal sagt, naja, ich könnte da und dann sterben oder die und die Gefahr. Nein, um Gottes Willen, das wollen wir gar nicht hören, beschäftige dich nicht damit. Ich denke, das passt so ungefähr in die Situation einer narzisstischen Gesellschaft. Was heißt narzisstische Gesellschaft? Eine Gesellschaft, die immer nur groß und kräftig und wachsen will und jugendlich und gesund und so weiter sein will. Also diese Einstellung zum Leben, die narzisstische Einstellung zum Leben, ist ja immer Ausdruck einer Störung. Also dass man nicht wirklich bei sich angekommen ist, dass man entfremdet ist und dann braucht man äußere Werte, also äußeres Aussehen, äußere Macht, äußere Geld oder Ablenkung, Vergnügen und so weiter, um das Innere, was nicht gut frei ist und entwickelt ist, zu kompensieren. Und das führt dazu, dass wir ein falsches Leben favorisieren, immer nach außen gerichtet und die Realität des Lebens, das immer auch Entspannung, Krankheit, Schwäche, Fehler, Schuld mit einschließt und am Ende natürlich auch den Tod, dass wir das Grund, grundlegend verleugnen wollen, also als ein Symptom einer falschen Einstellung zu unserem Leben.
Ja, es scheint mir generell, auch gerade diese Krise zeigt große Missverständnisse. Mir hat ein 87-jähriger Mann, den ich sehr gut kenne, gesagt, mir werden die letzten Jahre meines Lebens gestohlen. Also er ist gesund, er geht raus, er geht in Restaurants, er trifft sich mit Freunden und das ist alles weg. Ja, also das ist ein monströses Missverständnis. Was vermissen Sie denn jetzt gerade am meisten?
Ja, das würde ich auch so sagen. Ich habe mich damit natürlich sehr auseinandergesetzt. Wenn ich praktisch all den Anordnungen folgen würde, würde ich ziemlich einsam sein. Meine Frau geht nach Arbeiten und im Grunde genommen wäre sie dann die zentrale Person, die mir Infektionen nach Hause bringen könnte, weil ich kann zu Hause sein, ich muss nicht mehr arbeiten. Wir können uns digital verständigen, ja. Und da ist mir deutlich geworden, wie verrückt denn das wäre, wenn ich jetzt den Kontakt zu meiner Frau scheuen würde und sie als eine Verdächtige, als eine Gefährdende einschätzen würde. Also da kann man sich dann nur noch am Kopf greifen. Was wäre denn das für ein Leben? Also der Zurückzug, die Einsamkeit, die Kontaktlosigkeit, die Verdächtigung des nächsten Menschen als einen, der mich gefährdet, der mein Leben gefährdet. Also da steht für mich wirklich alles auf dem Kopf. Und so habe ich natürlich für mich entschieden, so wie ich das ein Leben lang mache. Man kann sich immer infizieren. Es sind ja nicht die ersten Viren, die da sind, dass ich entscheiden muss, was mir wichtiger ist, die Gefahr einer Infektion oder eben der absolute Verlust, der Abbruch sozialer Beziehungen. Und da ist für mich die Entscheidung klar. Soziale Beziehungen bestimmen mein Leben, sind die Grundlage meines Lebens. Und da lasse ich mir also nichts verordnen oder verbieten. Das geht nicht. Ich muss und will meine Nächsten und meine Freunde treffen und sehen und berühren und anfassen und umarmen. Das gehört zu meinem Leben, sonst gehe ich ein. Und das kann ich nicht akzeptieren. Also eher gehe ich ins Gefängnis, als dass ich mir das verbieten lasse.
Aber es gibt ja diese Menschen, die tatsächlich so eine Angst haben, dass sie keinen Kontakt wollen. Ich sehe das manchmal beim Spazierengehen. Da weichen ältere Menschen aus und stellen sich so unauffällig in die Ecke, bis wir vorbei sind. Mich hat auch schon jemand angeherrscht, gehen Sie hintereinander auf einer relativ breiten Straße. Da habe ich die Angst herausgespürt. Was macht denn Angst und die Furcht, zum Beispiel Enkelkinder zu sehen, die man sonst so liebt? Was macht denn diese Art von Angst mit alten Menschen?
Also ich habe mich mit diesem Thema sehr beschäftigt und ich bin zu dem Ergebnis, zu der Erkenntnis gekommen, es ist ein Angstkomplex. Es gibt eine reale Furcht vor Erkrankung, also vor Infektion und Erkrankung und dass man auch an einer Erkrankung, Infektionserkrankung sterben kann. Dazu kommt aber, und das ist etwas politisch sehr Besonderes und Auffälliges, dass ja tatsächlich eine Angst geschürt wird. Also wir wissen das ja bis hin zu den Papieren aus dem Ministerium, dass den Menschen Angst gemacht werden soll. Zunächst so war offensichtlich der Gedanke, damit sie dann auch die etwas belastenden Einschränkungen akzeptieren. Aber das ist sehr auffällig. Und wenn eine Realangst noch besonders betont und geschürt wird. Und im Grunde genommen sind alle öffentlich-rechtlichen Nachrichten ja auf Panik orientiert. Also wir hören ständig sogenannte Neuinfektionen, was keine Neuinfektionen in der Regel sind. Das sind Testergebnisse und es wird nicht gesagt, wie viel davon erkrankt sind oder infektiös sind. Oder wir hören tägliche Todeszahlen und es wird nicht gesagt, was das für Tote sind. Also die Beschreibung an und mit Covid-19 oder im Zusammenhang mit, ist ja eine Sage. Ich bin ziemlich sicher, dass Erkrankung und Sterben viel geringer sind, als ständig mit der Panikmache vorgegaukelt wird. Das zeigt ja auch, dass wenn man die Gesamtzahlen an Sterblichkeit und so weiter sieht, dass es keine wirkliche Übersterblichkeit gibt. Also hier versagt Politik und vor allen Dingen die Medien, deren Aufgabe es ja wäre, gerade solche Zahlen von sogenannten Neuinfektionen oder Todeszahlen genauer und kritischer zu analysieren. Das geschieht nicht. Also kommt es zu einem Zusammenspiel von geschürter Panik und der Realangst, dass man ja tatsächlich auch erkranken könnte und das in einem jetzt übertriebenen Maße. Das ist eine psychodynamische Situation für uns Menschen, die alle unsere latenten Ängste, die wir in uns tragen, nun besonders antriggern, besonders aktivieren. Und was haben wir für reale Ängste außer der Infektionsangst? Es gibt berechtigte Ängste um unsere Zukunft. Wie werden wir gesellschaftlich und sozial weiterleben können? Die meisten Menschen wissen und ahnen, dass dieses Leben in dieser Form, wie wir es hatten, irgendwie zu Ende ist, dass wir in einer großen Krise sind. Also es gibt eine berechtigte Angst für die Zukunft, für die sozialen Verhältnisse. Und jeder hat eine berechtigte Angst, wie er denn selber mit den Möglichkeiten in der Zukunft zurechtkommen wird. Und jeder von uns hat auch Unsicherheiten. Wie lebe ich gut und richtig, mache ich Fehler, habe ich Fehler gemacht, bin ich schuldig geworden? Das sind alles in fast allen Menschen mehr oder weniger ungelöste Probleme und Fragen und die werden jetzt aktiviert. Das heißt, jeder von uns müsste im Grunde genommen sich auseinandersetzen mit dem eigenen Leben, mit dem eigenen falschen Leben, mit dem falschen Leben der Gesellschaft, mit der bedrohlichen Lage einer Gesellschaftspathologie. Und ja, wer will das schon? Und das ist eine anstrengende, oft bittere, schmerzliche Arbeit. Und so kommt nahezu das Virus gelegen, um jetzt zu sagen, naja, also das Virus ist an allem schuld. Nur das Virus bedroht uns. Und wir müssen jetzt alles tun, die Gefahr zu bannen, dass wir dann wieder so wie bisher gut weiterleben können. Also dieser Einsatz noch, diese aufgewühlte, geschürte Angst als Angstkomplex ist der Grund, weshalb sich viele Menschen so absolut irrational, absurd verhalten. Also wenn man das sieht beim Joggen, eine Gesichtsmaske zu tragen, da kann man sich nur noch an den Kopf greifen, wie krank, wie arm sind diese Menschen dran? Was verbergen sie? Wovor schützen sie sich? Was im Grunde genommen jetzt sozusagen hinter der Maske zum Vorschein kommen könnte.
Ich meine, in Hamburg müssen Sie zum Teil sogar in Parks mit Maske laufen, was völlig absurd ist. Aber das, krank, was Sie gerade gesagt haben, was Sie gerade gesagt haben, das erklärt vielleicht auch, dass momentan auch so ein Problem mit guten Nachrichten gibt. Also wenn ein Wissenschaftler sich hinstellt und sagt, hey, hier sind die Statistiken, ihr Jüngeren seid gar nicht so betroffen, für euch ist das Virus gar nicht so gefährlich, dann werden die ganz schnell oder wird er ganz schnell beschimpft und als Corona-Leugner hingestellt. Also nur Bad News are Good News im Moment. Ne? Hat das auch damit zu tun, dass man sich fast schon wohlfühlt in seiner Angst?
Ja, also was die jüngeren Leute anbetrifft, das ist für mich auch ein Thema, das ist fast rätselhaft. Es hat noch nie, also jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass es Gesellschaften gegeben hat, wo die jüngere Generation im Grunde genommen so mit dem Regierungshandeln übereingestimmt hat, wie gerade heute. Also ich kenne es aus totalitären Verhältnissen. Na, es gab die Hitlerjugend, es gab die Freie Deutsche Jugend in der DDR, die FDJ, die sozusagen abgerichtet waren, die das Regierungshandeln und die Gesellschaftspathologie mitzutragen. Aber das gibt es in dem Sinne ja nicht bei uns. Und dennoch steht gerade die jüngere Generation so sehr hinter der Regierungspolitik, dass es selbst solche Sätze kommen wie Impfen ist Liebe. Also wie absurd ist denn das? Da frage ich mich natürlich, warum. Und meine bisherige Deutung aus den Kontakten und Gesprächen mit jungen Menschen ist die, dass da natürlich die Angst vor der Zukunft, was wird werden? Also die jungen Leute, die ja noch sozusagen Erwartungen und Hoffnung haben und Pläne haben, und die in Gefahr geraten, nicht, eigentlich nicht wegen des Virus, das wäre schön, sondern wegen überhaupt der Zukunft der Gesellschaftsentwicklung, der Gerechtigkeit, der Umweltfragen, der Klimafragen, der Finanzfragen, der Migrationsfragen. Alles Riesenfragen, die hochbrisant und problematisch sind und nicht gelöst werden. Also als junger Mensch Angst zu haben vor der Zukunft, halte ich für berechtigt, für normal. Und damit diese ja schwer zu lösende Angst nicht dominiert, wird ein Verdrängungsprozess in Gang gebracht, nämlich, aha, ach, das Virus ist es ja nur. Das ist jetzt die Ursache für all unsere Not, unsere Sorge. Also lasst uns alles tun, damit diese Geschichte mit dem Virus bald besiegt ist, der Kampf gegen das Virus besiegt ist und wir wieder hoffnungsvoll weiterleben können. So deute ich mir im Moment dieses auffällige Fehlverhalten und unkritische Verhalten der jüngeren Menschen, die sich eben da besonders in Angst bringen lassen, obwohl real bezogen auf Covid-19 tatsächlich diese Angst kaum berechtigt ist. Also ganz wenige jüngere Menschen erkranken oder erkranken schwer. Also ich sehe da auch eine aktivierte Zukunftsangst, die gerade die jüngere Generation betrifft. Und zwar zu Recht. Also zu Recht nicht wegen des Virus, sondern wegen der Problematik unserer Gesellschaftssituation.
Ja, was glauben Sie denn, was bedeutet das denn für die nächste Generation unserer Gesellschaft?
Na, das bedeutet, wenn ich mal grob sage, mehr Erkrankung und mehr Gewalt. Also Erkrankung ist klar, Menschen, die auf diese Weise eingeschüchtert, geängstigt sind, im Konflikt sind mit ihrer Natur, was sie eben, die sie nicht ausleben können, sondern wie sie eingeschüchtert leben müssen, gehorsam untergeordnet, dann haben sie einen Konflikt und das macht Menschen krank, das wissen wir. Das ist ja unser tägliches Brot aus dieser inneren Konflikt. Der Strukturschwäche, wenn man vieles nicht als Persönlichkeit hat entfalten und entwickeln können. Ja, und Menschen, die mit in diesem Konflikt sind, wenn sie nicht krank werden wollen, oder halt das versuchen auf ihre Art zu bewältigen, dann neigen sie dazu, den aufgestauten Hass, die Aggression für ihre Entfremdung zu projizieren. Die brauchen also Feindbilder. Sie brauchen jemanden oder Umstände, die sagen, die sind schuld. Das passiert ja im Moment gerade. Das Virus ist an allem Elend schuld,
Oder die
so heißt es.
Kritiker,
Und wer das,
die Kritiker der Maßnahmen, ne?
und wer das nicht bestätigt, ist ein Bösewicht, ein Bedroher, ein Gefährder. Also das wird ja schon deutlich, dass im Grunde genommen jetzt die ganze unbewältigte Erregung, die Ängstigung, der aufgewühlte Ärger projiziert wird auf Kritiker, auf Andersdenkende. Der Grad der Denunziation ist ja in einem Maß angewachsen. Das ist nichts anderes, als dass die eigene Angst, die in Aggression umgewandelt wird, auf andere jetzt projiziert wird und andere verfolgt werden. Also grob gesagt ist meine Antwort, die Zukunft wird sehr viel mehr psychische und psychosomatische Erkrankungen haben und sehr viel mehr Gewalt.
Was mich auch so ein bisschen umtreibt, ich habe jetzt so das Gefühl, dass es auf der einen Seite Menschen gibt, die alles Mögliche kritisch hinterfragen, die auch nicht locker lassen, die sich informieren und andere, die das genau nicht tun, ja, und auch nicht tun wollen oder auch vielleicht nicht tun können. Gibt es da verschiedene Sorten von Hirnen oder Charakteren? Was sagt da der Psychiater?
Ja, genau. Also das ist ein großes Thema. Kann man auch sagen, zum Beispiel, es gibt Menschen, die begeistert die Maske tragen. Und es gibt Menschen, die sagen, auf keinen Fall, das lehne ich ab. Oder mit dem Impfen. Es gibt Menschen, die warten sehnsüchtig auf Impfen und ist im Moment meiner Meinung nach ziemlich geschickt, angeordnet. Ich denke an das Bananensyndrom in der DDR. Wenn es Mangel gab, kriegt das eine besondere Bedeutung. Also hat man offensichtlich dafür gesorgt, dass es Impfnachschubmangel gibt. Und da werden die Leute noch verrückter. Wenn es mangelhaft ist, dann muss ich das haben. Also begeisterte Impfempfänger und eben solche Gegner, die sagen, Gottes Willen, das will ich nicht, das ist gefährlich, das ist nicht hinreichend wissenschaftlich geklärt. Also es gibt diese Unterschiede. So, jetzt kann man eine Bewertung vornehmen. Als Psychiater, als Analytiker versuche ich mich da immer auch herauszuhalten, weil ich weiß, dass wenn man auf der Sachebene ist, also Pro und Contra zu einer Sache, weiß beide Seiten Recht und Unrecht. Also es gibt keine objektiven Wahrheiten, gerade im sozialen Bereich, sondern man kann dann immer nur hören, aha, der denkt so und der denkt so und das ist ein Stück wahr oder ein Stück falsch und so weiter. So, meine eigentliche Arbeit beginnt bei der Frage, weshalb denkt denn der eine so und der andere anders? Was sind seine persönlichen Motive, Interessen bis hin zum Unbewussten? Und ich habe das gerade mit den Masken sehr eingehend versucht, geklärt mit verschiedenen Menschen, dass es welche gibt, die tragen die Maske gerne, weil sie gehorchen wollen, weil sie nicht ausgegrenzt sein wollen, weil sie nicht bedroht, beschimpft werden wollen, weil sie glauben, sich schützen zu können. Und andere, die die Maske ablehnen, ist ihre tiefere Motivation, ja, ich will nicht mehr gehorchen, ich musste immer mich unterordnen und das will ich nicht mehr, ich bin empört, so behandelt zu werden. Also die äußeren Gründe für und wider haben ganz persönliche Motive und bis hin zu unbewussten ja, Situationen. Und das ist der eigentliche Grund, oder die Aufgabe, die wir zu lösen haben. Das betrifft jetzt, wenn man die Gesellschaft sieht, was sind das für Menschen, die an allen Anordnungen jetzt Interesse haben oder sogar profitieren davon? Ja, wir haben das ja gerade mal ganz grob an diesem Maskenskandal mit den Bundestagsabgeordneten, ja. Also davon unabhängig gibt es für jeden Menschen tiefer liegende Interessen an dieser politischen Entwicklung und genauso Gegner. Ja, jetzt kann man jeder sagen, ich bin mehr auf der Seite, auf der Seite, das sage ich für mich auch. Aber ich frage mich immer, weshalb, was ist der Grund, weshalb einer im Grunde genommen die politische Entwicklung, so wie sie jetzt gemeint ist, auch selber wünscht und weshalb ist jemand im Protest dagegen? Was sind das für persönliche Gründe? Damit
Aber
man.
kann das, hat das vielleicht auch was mit Mehrheiten zu tun? Die Menschen sind ja gerne auf der Seite der Mehrheit. Ja, und solange die Leute glauben, hier liegt die Mehrheit, bin ich dort. Wenn die Mehrheit kippt, könnte auch das kippen, oder?
Das ist genauso, also das Mitläufersyndrom. Das Wendehalssyndrom habe ich ja gerade aus DDR-Zeiten ausführlich erfahren und untersuchen können. Nein, das hat tatsächlich etwas mit der persönlichen Entfremdung und damit mit der Selbstunsicherheit zu tun. Da viele Menschen in dieser Weise entfremdet leben müssen, von sich selbst entfremdet und verunsichert sind, also auch heimliche Minderwertigkeitsgefühle haben, neigen sie immer dazu, sich eben der größeren Gruppe, die das Sagen hat, dem Mainstream, die in der Macht sind, anzuschließen. Das bedient natürlich auch ein ganz zentrales menschliches soziales Bedürfnis, nämlich das, ich will dazugehören, ich will in einer Gemeinschaft leben, ist ein soziales Grundbedürfnis, ich will wissen, wie da die Regeln sind, ich will anerkannt sein, ich will bestätigt sein und ich will auf keinen Fall ausgegrenzt werden, bedroht sein, beschimpft werden. Das ist in den meisten Fällen so. Also ist das immer die Gefahr einer normopathischen Entwicklung, dass dort, wo die Mehrheit ist, man sich dann auch lieber an die Mehrheit anschließt. Und wenn sie noch so pathologisch ist, das ist ja das Wahnsinn, wenn wir nur an Nationalsozialismus denken, das höchst destruktive gesellschaftliche Werte dann auch von einer Mehrheit mitgetragen werden, eben aus diesem Grundbedürfnis, ich will unbedingt dazugehören, und zwar umso mehr, je selbstunsicherer ein Mensch ist, desto mehr muss er sozusagen im Mainstream mitschwimmen. Und deshalb sind wir wieder bei der Frage, wie selbstsicher können Menschen werden, können Kinder heranwachsen, damit sie nicht so sehr nur Mitläufer und dann auch bald Mittäter werden, dem dieses soziale Grundbedürfnis dabei sein zu dürfen, dazuzugehören, auf diese Weise missbraucht wird.
Wir haben ja vorhin da schon darüber gesprochen, dass die Politik durchaus die Ängste auch geschürt hat und das zum Teil auch heute noch tut. Sie haben ja mit vielen Kollegen einen Brief an die Kanzlerin geschrieben und eine breite Diskussion gefordert und weniger Angstmache. Was haben Sie denn da als Antwort bekommen?
Ich habe keine Antwort bekommen. Bis jetzt nichts. Ja.
Gar Weil keine? Natürlich, das waren ja eine Menge hochrangiger Kollegen, die da mit Ihnen unterschrieben haben.
Es ist eine Tragik und ist eigentlich unerträglich, wie im Grunde nur auf diese Weise der notwendige demokratische Diskurs unterbunden wird oder nicht gefördert wird, was aber gerade in einer so brisanten gesellschaftlichen Situation unbedingt notwendig wäre.
Vielen Dank, Dr. Marz, für diese höchst interessanten Einblick in unser aller Psyche. Vielen Dank.
Ich danke auch. Danke für das Gespräch.
Tja, Leute, wenn mir jemand sagt, bleib gesund, dann sage ich immer ja, vor allem geistig. Und ich glaube, die Gefahr einer psychischen und seelischen Störung oder einen Schaden davon zu tragen, ist momentan wesentlich größer, als an Corona zu sterben. In diesem Sinne, passt auf euch auf und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.